HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Eine Koalition aus CDU und Grünen, das war für viele undenkbar. Jetzt ist sie aber schon Normalität in Hessen. Eine Wahlperiode hat das Bündnis überlebt, wurde in der Landtagswahl 2018 auch bestätigt und ging vor knapp einem Jahr in eine Neuauflage mit einer Stimme Mehrheit im Landtag. Die Regierungskoalition und auch die Opposition, die haben jetzt Bilanz gezogen. Christopher Plass.
Einen ganzen Tag haben sich Ministerpräsident Bouffier und sein grüner Stellvertreter Al-Wazir an diesem Donnerstag Zeit genommen, um durch Teile Hessens zu tingeln. Im Schlepptau die Presse. Bouffier und Al-Wazir wollen ein Jahr nach Regierungsantritt die Erfolge schwarz-grüner Politik ausführlich illustrieren. Seht her, es geht voran, wird die Botschaft sein. Die Opposition knurrt, seht her, für PR haben sie Geld. Ansonsten aber, so SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser, sei die Bilanz dürftig.
Ich würde mich ja gern an manchen Dingen reiben und Konzeptionen gegen andere Konzeptionen stellen, aber es gibt keine. Wir erkennen jedenfalls überhaupt keine. Wir hatten mal ein Bild dieser Landesregierung, wo wir gesagt haben, Schwarz-Grün regiert Mausgrau. Das sehen wir immer noch so.
Die anderen Oppositionsparteien sind auch nicht gnädiger, was ja auch nicht anders zu erwarten war. Einbruch bei der Windenergie, eklatanter Lehrermangel, zu wenig Klimaschutz, so die Klage bei der Linken. Und Parteichef Jan Schalauske wirft Schwarz-Grün vor allem vor, nicht genug gegen die Wohnungsnot zu tun.
Der Abwärtstrend beim sozialen Wohnungsbau geht ungebremst weiter und die Mieten in Hessen explodieren.
Die AfD macht sich auch zum Fürsprecher der Mieter und wirft CDU und Grünen vor, zu wenig für das Miteinander in der Gesellschaft zu tun. René Rock, Fraktionschef der FDP, beklagt, dass Schwarz-Grün wirtschaftliche Chancen liegen lasse, nicht genug für die Gründertour und die internationale Automobilausstellung aus Frankfurt abziehen lasse. Der FDP-Mann sieht aber auch auf die Koalition Unruhe zukommen, weil seiner Ansicht nach Volker Bouffier kurz vor dem politischen Rückzug stehe.
Aus unserer Sicht bietet sich für die Union dieses Jahr halt an. Sie wählen im Sommer einen neuen Landesvorsitzenden.
Dazu von CDU und Grünen kein Kommentar. Die Koalition beschwört die reibungslose Zusammenarbeit. Man halte an dem Ziel fest, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. So zitiert CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg die Losung der Koalition seit ihrem Beginn vor 6 Jahren.
Vom Flughafen bis zum Wald und zu dem, was Stickoxidbelastungen in Innenstädten anbelangt. Wir haben am Ende gemeinsame Ziele, auch ökologisch besser zu werden, aber das Ganze so zu tun und zu unternehmen, dass das sozialverträglich stattfindet.
Wo die Opposition Visionen fordert, verweist Schwarz-Grün auf die Fortschritte im Tagesgeschäft. Grün wirkt, ist da das Mantra des grünen Fraktionsvorsitzenden Matthias Wagner.
Es stellen sich immer wieder neue Herausforderungen. Politik und Gesellschaft ist ja nichts Statisches. Und natürlich können wir auch immer noch besser werden, was Energiewende, Verkehrswende, Klimaschutz, Agrarwende angeht. Hier arbeiten wir kontinuierlich weiter.
Eine Gemeinsamkeit zeichnet sich immerhin ab. Es deutet jetzt vieles darauf hin, dass Koalition und Opposition ein Gesetz über Regelungen in Untersuchungsausschüssen durchbringen wollen, möglicherweise schon bald. Und sobald das durch ist, soll es einen Untersuchungsausschuss zu den Folgen des Lübcke-Mordes geben. Offen ist allerdings, ob es auch in dieser Frage ein gemeinsames Vorgehen gibt.
Ein Jahr regiert Schwarz-Grün seit den vergangenen Landtagswahlen in Hessen, Christopher Plass berichtete. Die Meldung hatte viele Menschen im November vergangenen Jahres wohl fassungslos gemacht. Ein Gaffer hatte nach dem schweren Busunfall vor dem Wiesbadener Hauptbahnhof, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen war und 28 verletzt wurden, anstatt zu helfen, Nahaufnahmen der Opfer gemacht und diese anschließend ins Netz gestellt. Wie Aufnahmen einer Videokamera zeigen, hat der Gaffer dafür sogar andere Menschen zur Seite gedrängt. Als die Videos im Netz und über Apps verbreitet wurden, hatten mehrere Menschen Anzeige erstattet. Die Wiesbadener Polizei hatte mit Fotos gefahndet und war wohl erfolgreich. Einzelheiten von Tobias Weiler.
Der komplette erste Ring ist damals gesperrt. Überall liegen Glasscherben. Rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten sind vor Ort. Ein Mann drängelt sich zu einem der Unfallopfer durch, um eine Aufnahme mit seiner Smartphone-Kamera zu machen, sagt Markus Hoffmann von der Polizei.
Mit dem Ziel, diese schlimmen Fotos von Verletzten dann auch unmittelbar in sozialen Medien zu veröffentlichen. Und dies ist in unseren Augen nicht nur in höchstem Maße menschlich verwerflich, sondern stellt außerdem eine schwerwiegende Straftat da.
Deshalb hat die Polizei öffentlich nach dem mutmaßlichen Gaffer gefahndet, mit einem Bild von einer Überwachungskamera. Weil die unerlaubten Videos von Unfällen so zugenommen haben, will die Polizei generell eine härtere Linie fahren, sagt Markus Hoffmann.
Wir versuchen in vielen Fällen, die wir jetzt haben, insbesondere auf den Autobahnen, Gaffer aus der Anonymität zu reißen, diese zu identifizieren und dann auch wegen möglicher Infrage kommen der Straftatbestände oder aber auch Ordnungswidrigkeiten gegen diese Leute vorzugehen.
Unfälle und Verletzte zu filmen ist kein Kavaliersdelikt. Je nach Situation, zum Beispiel bei unterlassener Hilfeleistung, drohen Strafen von Bußgeld bis zu einem Jahr Haft. Bei der Polizei in Wiesbaden meldet sich ein 17-jähriger Wiesbadener mit seinen Eltern. Er sagt, er sei der Gesuchte auf dem Fahndungsbild, wundere sich aber, warum sein Bild im Internet zu sehen ist. Zu den Vorwürfen macht der Jugendliche keine Angaben. Die Polizei nimmt seine Fingerabdrücke, macht Fotos von ihm und beschlagnahmt sein Smartphone. Mittlerweile gibt es weitere Hinweise darauf, dass der Gesuchte der 17-jährige Jugendliche ist. Die Polizei nimmt deshalb die Öffentlichkeitsfahndung zurück.
Die Polizeifahndung nach einem mutmaßlichen Gaffer in Wiesbaden war wahrscheinlich erfolgreich, Tobias Weiler berichtete. Der Wolf ist zurück in Deutschland. Seit den 1990er Jahren haben Wölfe Deutschland von Polen aus neu besiedelt. Am Anfang blieben die Rudel vor allem in Brandenburg und Sachsen. Doch mittlerweile breiten sich die Tiere immer weiter nach Westen aus. In Hessen lebt zwar wohl noch kein Wolfsrudel, doch auch hier sind einzelne Wölfe schon auf Nahrungssuche. Letztes Jahr haben Wölfe 27 Schafe gerissen. Das sind 0,02% aller hessischen Schafe. Vor allem für Kleinbetriebe kann das trotzdem ein Problem sein. Die Weidetierhalter haben deshalb jetzt in Wiesbaden demonstriert. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter war dabei.
Ernste Mienen gab es am Startpunkt der Demonstration am Wiesbadener Hauptbahnhof zuhauf. Viele Weidetierhalter machen sich große Sorgen um die Zukunft ihrer Betriebe. Das hat nicht nur mit dem Wolf zu tun, sondern auch mit gestiegenen Kosten und anspruchsvollen Naturschutzauflagen. Das zunehmende Auftreten des Wolfs in Hessen ist für viele Schafhalter aber besonders schlimm, sagt Kerstin Tolksdorf aus Nidda, denn da geht es um das Leid der Tiere.
Die Tiere sind dauerhaft traumatisiert und alleine der Riss selber, bis der Wolf ein Tier hat, das trifft ja nicht nur eins, das geht ja in der Herde umher. Und die Folge davon ist so immens. Wir haben Aborte bei den Tieren. Das bedeutet, die verlieren ihre Lämmchen. Und das sind einfach Folgen, das ist, also ist wirklich ein Albtraum.
Auch um die eigenen Tiere nicht unnötigem Stress auszusetzen, verzichteten die meisten Schäfer darauf, Tiere mitzubringen. Dabei waren in Wiesbaden nur 3 Schafe mit Lämmern und 3 Alpakas. Drastisch dagegen die Motive auf den Plakaten der Demonstranten. Zu sehen blutige Schafskadaver und fletschende Wolfsgebisse. Und immer wieder der Satz, Wölfe fressen kein Gras. Landwirtschaftsministerin Priska Hinz stellte sich trotzdem dieser für sie sicherlich unangenehmen Kulisse, was ihr die Organisatoren der Demo auch hoch anrechneten. Die Grünen-Politikerin verbog sich aber auch nicht. Der Wolf komme, betonte Hinz immer wieder, schon jetzt gäbe es durchlaufende Exemplare.
Ob wir Wölfe bekommen werden in den nächsten Wochen, die dann auch als ansässig gelten, werden wir sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Das heißt, alle werden lernen müssen, mit dem Wolf zu leben, mit dem Wolf wieder umzugehen. Das ist schwierig.
Nicht das einzige Mal, dass die Ministerin bei der Kundgebung ausgebuht wurde. Auch als sie eine eigentlich gute Nachricht verkündete, nämlich die Aufstockung der Herdenschutzprämie für Schäfer, gab es Pfiffe.
Wir werden diese Unterstützung kurzfristig aufstocken können auf über 40 Euro.
Von der Herdenschutzprämie sollen Weidetierhalter Schutzzäune gegen Wölfe errichten. Bisher betrug sie 31 Euro pro Hektar pro Jahr. Der Schäfer mit dem passenden Namen Christoph Schäfer kann mit diesen Summen wenig anfangen. Er hat selbst vergangenes Jahr Tiere durch Wolfsriss verloren. Er fühle sich von der Politik verlassen, sagt der stämmige Mann.
In meinem Betrieb wird es so aussehen, dass wahrscheinlich im Frühjahr keine Schafe mehr auf die Weide gehen. Mit 31 Euro Prämie, um einen Zaun wolfsicher zu machen, das ist der blanke Hohn. Das hat nichts mit einer gerechten Entlohnung zu tun. Und jeder, der einmal im Leben Zäune gebaut hat, wird wissen, dass das nicht geht.
Immerhin wird der Dialog zwischen Politik und Tierhaltern nicht abreißen. Am 28. Januar ist der Hessische Verband für Schafzucht und Haltung im Umweltministerium zu Gast. Dann soll über weitere Hilfen für die Weidetierhalter geredet werden.
Die hessischen Weidetierhalter machen sich Sorgen wegen des Wolfes. Informationen von Nicolas Buschlüter. Um die Geschichte und Wirkungsgeschichte des Holocaust zu erforschen, da ist vor 25 Jahren, im Jahr 1995, in Frankfurt das Fritz-Bauer-Institut gegründet worden. Benannt ist es nach dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der maßgeblich etwa die Auschwitz-Prozesse der 60er Jahre initiierte. Das Institut gehört inzwischen zur Frankfurter Goethe-Uni und feiert eben Jubiläum. Mario Scala blickt für uns zurück auf 25 Jahre Fritz-Bauer-Institut.
Das bundesdeutsche Gedenken an den Holocaust ist eng mit dem Namen Fritz Bauer verknüpft. Während der Nazizeit saß er als junger Mann im KZ. Er emigrierte nach Skandinavien, arbeitete unter anderem mit Willy Brandt in Schweden zusammen und kehrte 1949 nach Deutschland zurück, fest entschlossen, als Jurist das Unrecht der Nazizeit aufzuarbeiten. Fritz Bauer:
Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur Geschichte zu schreiben, sondern, wenn es auch vielleicht vermessen klingt, Geschichte zu machen.
Fritz Bauer hat tatsächlich Geschichte gemacht. Er hat die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt initiiert. Das Aufspüren von Adolf Eichmann in Argentinien und der anschließende Prozess in Israel sind ihm zu verdanken. Genauso wie die Reform von Strafrecht und Strafvollzug in Hessen. Bauers Spuren sind bis heute sichtbar. Als vor 25 Jahren ein Namensgeber für dieses Institut gesucht wurde, war die Wahl naheliegend. Micha Brumlik, Direktor von 2000 bis 2005.
Es war uns sehr wichtig, dass dieses Institut auch in seinem Namen den lokalen Bezug deutlich macht. Und wir waren der Meinung, dass Fritz Bauer wie kein anderer für politische und rechtspolitische Bemühungen, die insbesondere vom Land Hessen ausgegangen sind, im Namen des Instituts deutlich zu machen.
Als der Kinofilm Das Labyrinth des Schweigens über das Leben Bauers erschien, war das Institut beratend tätig. Es finden ständig Kooperationen mit Schulen und Bildungseinrichtungen aller Art statt. Immer mit der Perspektive, dass Vergangenes nicht vergessen werde und aus der Geschichte gelernt werden soll. An Aufgaben ist weiterhin kein Mangel. Das Archiv etwa wächst weiter und sammelt Vor- und Nachlässe. Dabei gab es in der kurzen Geschichte des Instituts bereits wichtige Neuerungen. Seit 2000 ist es der Goethe-Universität angegliedert. 2017 wurde der bundesweit erste Lehrstuhl zur Geschichte und Wirkung des Holocaust eingerichtet, den die Historikerin Sibylle Steinbacher innehat, gleichzeitig seit 2017 Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts.
Für mich besonders relevant ist die Frage nach der Gesellschaft, nach der deutschen Gesellschaft, von Verhalten, von Wahrnehmung in diesem Vernichtungsprozess in Bezug auf alle, die in irgendeiner Art und Weise dabei gewesen sind, Akteure gewesen sind, sei es im Prozess der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung, im Prozess der Entrechtung und sozialen Ausgrenzung. All diese Aspekte, die sehr viel weiter gehen und sehr viel mehr Leute in den Blick nehmen als die sogenannten Direkttäter.
Die Bedeutung des legalisierten Raubs etwa, also der Bereicherung so manches Volksgenossen bei der Arisierung jüdischen Vermögens, ist ein Forschungsfeld des Instituts. Und natürlich begreift das Institut den virulenten Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland als Herausforderung, weiterhin im besten Sinne aufklärerisch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit präsent zu sein.
Das Fritz-Bauer-Institut feiert 25-jähriges Jubiläum. Mario Scala blickte zurück. Das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.